Stell dir vor, du öffnest die Rechnung des Pflegeheims deiner Mutter. Zahlen, Paragraphen, Abkürzung. Absolute Überforderung. In den nächsten Minuten zerlegen wir genau diese Zahlenbomben. Warum kostet Pflege, was sie kostet? Welche Summe übernimmt die Kasse wirklich? Wie sicherst du dir Sozialhilfe, bevor das Konto leer ist? Samuel verrät, warum die Zukunft von Heim an einem einzigen Haken im Buchhaltungssystem hängen kann. Setz die Kopfhörer auf und los geht's mit der Folge.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast. Deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Heute haben wir wieder den wundervollen Samuel zu Besuch, zu Gast. Holger, herzlich willkommen.
Hallo Christian, hallo Samuel. Freue mich, dass du wieder mit dabei bist.
Vielen lieben Dank, Dito. Kann ich genauso zurückgeben. Klasse, schön mit euch hier gemeinsam zu sein.
Und wir hatten ja bei der letzten Folge, also nochmal kurz, wer die letzte Folge nicht gehört hat oder noch nicht gehört hat, sollte an der Stelle mal pausieren und zu in der letzten Folge zurückspringen. Ich verlinke sie unten in die Shownotes. Da haben wir das Thema, also Samuel ist Experte, wenn es um Abrechnungen geht. Abrechnungsexperte, Entgeltexperte. Und wir haben im letzten Mal sehr viel über die Strukturen, über die Kommunikation gesprochen, über Digitalisierung und haben da gesagt, boah, wir brauchen noch eine andere Perspektive. Wenn wir Samuel einmal im Podcast hier haben, dann wollen wir natürlich ihn auch da zu Wort kommen lassen und wollen noch mal ein bisschen mehr erfahren. Mehr in die Tiefe, wirklich sozusagen faktenbasierter Dinge zu Abrechnung, zu Entgelte und so weiter. Und da haben wir uns direkt verabredet. Wir machen eine weitere Folge und die haben wir hiermit. Und genau, ich freue mich. Samuel, ja, beim letzten Mal haben wir da sozusagen gestoppt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen mal ein bisschen mehr in die inhaltliche Thematik von den einzelnen Entgelten einsteigen. Möchtest du mal sozusagen den Umkreis malen, wovon wir überhaupt sprechen, wenn wir von Abrechnung und Entgelte sprechen?
Sehr, sehr spannend. Also alleine die Frage, die du jetzt stellst, Christian, und in allererster Instanz vielen Dank, dass ich wieder hierbei sein darf. Das ist ganz, ganz wundervoll. Ist es so, dass wir das aus verschiedenen Winkeln schon beleuchten können. In allererster Instanz gibt es die PSV. Die PSV ist die Pflegesatzvereinbarung. In allererster Instanz ist es wichtig, dass die vorliegt, am besten auch unterschrieben vorliegt und vor allen Dingen, dass darüber Wissen herrscht. Denn in der Pflegesatzvereinbarung steht drin, was darf ich abrechnen? Also hier für alle diejenigen, welchen die sagen, hey, da stehen bald wieder Verhandlungen an oder unsere PSV haben wir jetzt schon lange nicht mehr in unserer Hand, unbedingt reinschauen, denn da liegt tatsächlich auch das Geld, was wir abrechnen dürfen, um unseren Betrieb auch gut am Laufen zu halten. Da steht alles drin. Also um das ganz kurz zu fassen, da steht drin, wie das Personal beschlüsselt ist, was wir am Ende des Tages abrechnungstechnisch abrechnen dürfen, was wir für die Unterkunft nehmen dürfen, was wir für die Verpflegung nehmen dürfen. Auch da gibt es immer wieder Fallstricke, wo gesagt wird, was ist denn hier mit den Investitionskosten? Wo stehen die denn? Das können wir vielleicht auch noch als Frage reinnehmen. Das läuft nämlich da auch nochmal ein bisschen anders. Dann, das ist das, was die Einrichtungsleitung und das Unternehmen sieht. Dann aber eben auch der Bewohner, der, wenn wir einen neuen Bewohner bekommen, natürlich auch die Informationsmappen mit dabei kriegt. Wir entsprechend gemeinsam darüber debattieren, warum ist Pflege gegebenenfalls auch so teuer? Also Pflege im Sinne von, so wird es nach außen immer dargestellt, die Pflege ist so teuer. Was da auch noch hintersteckt, haben wir auch schon in der ersten Folge gemeinsam besprochen. Vielleicht haben wir da das ein oder andere fachspezifische Thema von eurer Seite, was wir da auch gerne nochmal näher beleuchten können. Und dann aber eben auch, was hängt noch dahinter? Nicht nur die Pflegekassen, sondern auch die Sozialämter. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt, worüber wir gemeinsam sprechen dürfen. Denn da mag ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich nicht nur meine Fragen oder eure Fragen beantworten, sondern ich glaube, da haben wir auch die eine oder andere Minute, die wir uns gemeinsam mal nehmen, um das etwas näher zu beleuchten. Das wäre mir persönlich tatsächlich auch wichtig.
Unbedingt, unbedingt. Wir haben gerade zu dem Thema die Sozialkassen, haben wir, glaube ich, 2 Folgen schon gemacht, Holger, als wir vorwiegend eben über Insolvenzen gesprochen haben. Ja, weil wenn irgendwie 12 Monate der Mindestzeitraum ist, wie so ein Antrag dauert, bis er bewilligt wird, ist schon eine harte Nummer.
Ja.
Ja. Lass uns doch mal... Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, sorry. Ich wollte es einfach nur bestätigen. Ich höre total gerne deine Frage, weil es wichtig ist, dass wir auch auf eure Linie achten, dass wir da auch gut durchkommen. Denn wir wissen ja mal, eure Zeit und auch die Zeit der Zuhörer ist natürlich auch mal begrenzt.
Ja, genau. Also du hast das schon gesagt. Lass uns mal gucken, was ist denn alles beinhaltet in so einem Entgelt, wenn ein Bewohner Zahl X im Monat für einen Pflegeheimplatz bezahlen muss.
Sehr spannend. Also auf der allerersten Instanz, da steht meistens auch mal oben drauf, das ist das, was die Pflege kostet. Tatsächlich hat die Pflege einen gewissen Betrag und das ist auch gut so tatsächlich, denn Pflege, die professionell durchgeführt wird, hat auch einen gewissen Standard und der sollte auch entsprechend eingehalten werden. Darum steht da die erste Zahl. Die ist sehr unterschiedlich. Denn manchmal fragen mich Menschen, ja, die Pflege kostet so viel. Okay, aber lass uns mal konkret reingehen, was kostet denn die Pflege? Je nach Pflegegrad kostet die Pflege nur die Pflege rein, zum Beispiel 79 Euro in Pflegegrad 2 oder zum Beispiel 140 Euro oder 130 Euro in Pflegegrad 5. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach PSV, was wir eingangs erwähnten, nach der Pflegesatzvereinbarung. Es ist nun schon seit mehreren Jahren, lass mich nicht festnageln, ich kann es nicht ganz genau eingradieren, aber schon seit mehreren Jahren, also schon vor 2020 meines Erachtens nach, so, dass wir immer mit dem Faktor 30,42 arbeiten. Also ich bin auch groß damit geworden, dass wir immer monatsgenau gearbeitet haben. Und das Spannende war dann, dass wir immer darauf achten mussten, manchmal fallen dann Menschen aus der Sozialhilfe raus und manchmal dann wieder nicht. Manchmal kriegen sie anteilig den Barbetrag. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Das machen wir im späteren gern nochmal. Genau. Also das ist erstmal Punkt Nummer 1, die Pflege. Von der Pflege nehmen wir einen Betrag von 2.800 Euro beispielsweise, zahlt dann die Pflegekasse den gesetzlichen Obolus. Der hat sich auch in diesem Jahr geändert auf 4,5% mehr. Genau. Und zwar hatten wir damals zum Beispiel 770 Euro in Pflegegrad 2 und liegen jetzt, meine ich, bei 831 Euro in Pflegegrad 2. Genau, also ist da schon mal der Puffer etwas mehr mit reingekommen, mit diesen 4,5%, dass die Pflegekasse das mehr übernimmt, was dann die Kosten am Ende des Tages für den Bewohner um diese Punkte erstmal schmälert. Zumindest sieht das erstmal so aus. Wir können da später nochmal spezifisch drauf eingehen. Dann kommen wir auf den EEE. Das sind immer alles so spannende Dinge, genau, über die wir dann sprechen. Den einheitlichen Eigenanteil. Genau, und von diesem, das ist also erstmal die Summe, was der Bewohner theoretisch zahlt für die Pflege. Denn davon gehen dann noch wieder spannende andere Dinge ab. Und zwar, jetzt sind wir ein bisschen paragraphenlastig, der Paragraph 43c. Genau, der ist auch verankert im Sozialgesetzbuch Nr. 11. Und der ist gewiss gestaffelt. Ich gehe das kurz einmal mit euch durch. Vielleicht für den einen oder anderen, weil es ja auch ein Fachpodcast ist, ist es doch interessant. Also der Bewohner kommt zu uns, war vorher nicht in einer anderen Pflegeeinrichtung und bekommt direkt bei Einzug 15% von der Pflegekasse bezuschusst, quasi noch on top mit dem, was wir schon im Vorfeld besprochen haben, zu dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Genau. Ist er jetzt bereits schon 12 Monate vorher in einer anderen Einrichtung gewesen, dann bekommt er die Prozentpunkte on top. Dann liegen wir in der Zwischenzeit, das hat sich auch wieder geändert, zum Vorjahr bei 30%. Ist er dann 24 Monate da, sind es 50%. Und ist er ab dem 36. Monat auch immer noch bei uns in der Einrichtung, dann sind es sogar jetzt 75%. Und das ist, genau. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Somit schmälert sich, und jetzt nochmal Obacht, somit schmälert sich der Anteil der Pflegekosten für den Bewohner. Denn ich habe erlebt damals, da ich ja 20 Jahre schon mit dabei sein darf und die Expertise aufbauen durfte, dass am Anfang 2024 die Menschen dann zu mir gekommen sind und gesagt, ja, super, 36 Monate bin ich schon da, dann waren es damals 70%, dann bin ich endlich kein Sozialhilfefall mehr. Nee, also tatsächlich hier nur noch mal einmal kurz Reset, nur Pflege, das ist quasi der erste Block. Ich hoffe, ich habe das so dargestellt, dass es auch für den Zuhörer, weil ich es jetzt gar nicht nochmal vorhalten kann, genau, nachvollziehen.
Danke.
Sehr schön. Dann gibt es die Unterkunft, Verpflegungsleistung und in jedem Fall auch die Investitionskosten. Es gibt noch ein paar andere Spezifika, da können wir gerne nochmal drauf zugehen, aber ich nehme jetzt einmal erstmal das Basismodell. Die Unterkunftskosten kann man sich vorstellen wie die Nebenkosten der Miete. Also da drin ist enthalten Abwasser, Frischwasser, Müllversorgung, also alles das, was man auch landüblich zahlen würde für die Nebenkosten der Miete. So erkläre ich es auch den Angehörigen, weil es manchmal so schwierig ist. Ich habe eine Position Unterkunft und ich habe eine Position Investitionskosten. Das ist ja eine Frechheit, das doppelt zu berechnen. Die Verpflegungskosten sind auch sehr spannend. Auch die werden der PSV entnommen. Die Verpflegungskosten sieht man 15,70 €. Oh ja, also dann haben sie ja super Essen bei sich in Einrichtung. Bei 15,70 €. Das muss ja fabelhaft sein. Ist es leider nicht, denn da sind auch bereits die Personalkosten mit inkludiert für die jeweiligen Menschen, die in der Küche arbeiten. Also das ist nicht 1:1 der Satz, der dann auch für die Verpflegung mit umgeht, auch wenn sie sich Verpflegungspauschale oder Verpflegungskosten nennen. Das ist nochmal wichtig, das ist ein, in Anführungszeichen, Irrglaube oder das, was manchmal Menschen dann denken, weil sie natürlich auch, und so würde es mir ja auch gehen, vorher mit der Pflege nichts zu tun haben, erst dann darauf kommen, wenn plötzlich der Fall eintritt. Und dann kommen noch die Investitionskosten. Und die Investitionskosten haben nichts mit der PSV zu tun, sondern die werden separat verhandelt. Das liegt dann auch anhand des Mietspiegels. Wie hoch ist es? Manchmal sagen Leute, in Hamburg ist es ja so unglaublich teuer. Und wenn ich dann aber 30 Kilometer im Vorland irgendwo bin, dann ist es ja deutlich günstiger. Das hat mit dem Betreiber gar nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie toll der Betreiber arbeitet oder auch eben nicht toll. Das ist gar nicht zu debattieren in dem Moment, sondern es hat einfach damit zu tun, wie hoch sind auch die Mietkosten und der Mietspiegel. Und daran ist es dann auch abhängig zu machen. Und natürlich auch je nachdem, ob es Doppelzimmer oder Einzimmer gibt. Ja, Holger, du wolltest was sagen?
Ich habe eine Frage dazu.
Gerne.
Christian weiß das vor ein paar Jahren, ne? Mal ein Verband aus Berlin,
Juristen, ja.
Genau, die Juristen, und die waren sehr erstaunt, und das habe ich danach mitbekommen, das wissen viele auch in Pflegeeinrichtungen gar nicht, dass ja auch noch andere Kosten in die Investitionskosten reingerechnet werden können, zum Beispiel ein Unternehmergewinn oder Aufwendungen für Kapitalaufnahmen und ähnliches. Ist das immer noch so?
Meines Erachtens nach ja. Es ist aber auch natürlich auch mal die Frage, mit wem sitzt man an einem Tisch? Also manchmal ist es auch sehr, sehr spannend, mit wem sitze ich an einem Tisch, je nach Bundesland. Ist tatsächlich auch manchmal interessant. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass Menschen aus Niedersachsen, also Menschen aus Nordrhein-Westfalen, nach Niedersachsen ihre Eltern gegeben haben, weil dort noch bis 2022 die Pflegesätze deutlich günstiger gewesen sind als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und das fand ich super interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich in Niedersachsen dort gearbeitet und dann haben Menschen angerufen. Ich sag ganz ehrlich, da war ich ein bisschen keck, könnte man vielleicht sagen. Und habe dann gesagt, Mensch, das ist ja fabelhaft, dass über die Landesgrenzen hinaus unsere Pflege so fabelhaft ist, dass sie extra zu uns reisen, obwohl sie ja 50 Kilometer weiter weg in Nordrhein-Westfalen. Ja, also sehr, sehr interessant. Auch deine Einwand. Vielen lieben Dank dafür, lieber Holger. Genau, und das ist für mich nur nochmal wichtig für denjenigen, welchen Hörer, der vielleicht jetzt auf der Angehörigenseite sitzt oder auch auf der Bewohnerseite selber und sich auch noch selber verwaltet, wo diese Unterschiede auch liegen im Punkto Unterkunft und auch Investitionskosten. Und das ist quasi erstmal so das Basispaket. Dann gibt es ganz viele verschiedene Zusatzleistungen. Das ist natürlich auch mal die Frage, inwieweit können die erbracht werden. Das war auch nochmal ein anderes Thema. Können wir gerne drüber sprechen. Dann gibt es auch je nach Bundesland nochmal Spezifika, wozu der APU, bei manchen ist diese APU, das ist die Ausbildungsumlage, die ist manchmal mit inkludiert in den Pflegesatz. Manchmal ist sie auch exkludiert in den Pflegesatz. Bei manchen gibt es noch mal andere Spezifika. Ich glaube, Paragraph 84, ja. Ich glaube, in Sachsen-Anhalt ist er mit dabei. Der wird dann auch noch mal separat, lag so in den letzten Jahren bei 3,54 €, wird dann auch noch mal separat mit berechnet. Und das ist sehr, sehr spannend. Also gerade dadurch, dass ich in vielen verschiedenen Bundesländern einen Einblick gekriegt habe, ist das sehr, sehr spannend. Auch später dann in puncto Abwesenheit kann man auch mal drüber sprechen. Ist auch sehr spannend. Ist auch nicht überall gleich und wird auch nicht jeder Punkt entsprechend mit 25% oder 30% oder 40%, je nach Bundesland, begünstigt dann am Ende des Tages. Also spannend, 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 gerade was die Abrechnung betrifft. Und da gibt es immer wieder Fragezeichen tatsächlich von allen Seiten auch. Das ist sehr interessant.
Also ich stelle fest, ne, also ich bin ja kein Experte darin, deswegen ist es gut, dass du da bist. Ich stelle fest, dass es nicht, also so wie du es erklärst, es ist nicht kompliziert, aber es ist super komplex, weil, ja, also das auch mal sozusagen auseinanderzuhalten, ja, wenn ich, also es ist super nachvollziehbar, ja, warum vielleicht irgendwelche Ströme passieren, ja, zum Beispiel, ich schicke meine Oma dann eben in einem anderen Bundesland, einfach weil die Pflegekosten einfach geringer sind. Und das kann man jetzt irgendwie gut finden oder schlecht finden, ja. Letztendlich sind es ja dann trotzdem die überlebensnotwendigen Einnahmen einer Pflegeeinrichtung, die ich brauche, ne? Die ich brauche, um, dass ich überhaupt die Pflege aufrecht halten kann, so, ne?
Ich muss dazu aber auch sagen, lieber Christian, dieses Verhalten ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite aber auch insofern schwierig, weil ja auch bevor ein Altenheim oder ein Pflegeheim aufgebaut wird, auch eruiert wird, ob überhaupt der Bedarf dafür besteht. Ja. Und dann ist natürlich super spannend, denn gerade die Generation, mit denen wir zu tun haben, war in ihrem kleinen Pattinsen oder in ihrem kleinen Hannover Vorort gewesen. Und diese Menschen möchten dann auch gerne, also tatsächlich auch, wenn sie vielleicht jahrelang über einen Zaun, die sich nicht miteinander gesprochen haben, aber möchten trotzdem weiter Herrn X oder Herrn Meier sehen oder vielleicht gerade irgendwie eine gute Freundin. Und wenn das natürlich passiert, einen alten Baum, wenn wir das so metaphorisch benennen dürfen, von A nach B nochmal zu verpflanzen, ist natürlich dann auch schwierig. Also tatsächlich hat alles immer eine Auswirkung, ne? Auch gegen das. Ne?
Unbedingt, unbedingt. Ne? Also ich habe nur damit gemeint, dass es eine sinnvolle, sozusagen aus wirtschaftlicher Sicht sinnvolle Entscheidung sein kann. Menschlich muss das jeder für sich wissen. Das hat vielleicht auch irgendwie ein bisschen was mit der, ich nenne es jetzt einfach mal, Beziehungsdynamik innerhalb der Familie zu tun, wie weit die Mutter oder die Oma im Pflegeheim untergebracht wird. Aber super, super, super interessant. Wir hatten vorhin kurz das Thema mit den Insolvenzen. Also wenn ich also die Kosten nicht gedeckt bekomme, ne, mit meiner Rente und eben über die Pflegeversicherung. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, wie sich quasi das wirklich aus Sicht des Senioren oder für die Angehörigen auch nachvollziehbar, wie sich das zusammensetzt, damit ich entweder so einen Antrag stellen muss oder eben auch nicht und vielleicht sogar, wie sind die Summen, die ich jetzt als Angehöriger zahlen müsste oder ab wann muss ich zahlen, sozusagen?
Sehr spannend. Christian, beim letzten Mal hattest du auch zum Nachgang gesagt, hast noch gute Tipps und Tricks. Ja. Wenn ich darf, würde ich mal so einen Trick und
unbedingt vorziehen. Zieh's vor, ja.
Zieh's vor. Okay. Einmal ganz kurz aus der Verwaltungssicht, aus der administrativen Sicht. Wir haben nach § 18 SGB 12 die Möglichkeit, eine Sozialhilfe, und jetzt ist wichtig, Bedarfsmitteilung zu machen. Seitens der Einrichtung. Wichtig, dass ich das so nenne, denn wir dürfen keine Antragstellung machen. Das obliegt uns nicht. Wir können nicht sagen, wir stellen für den Bewohner einen Antrag. Das geht nicht. Aber eine Sozialhilfebedarfsmitteilung dürfen wir machen. Und ich mache die auch immer direkt bei Einzug des Bewohners. Selbst wenn er mir sagt, ja, ich bin liquide, habe ich schon auch die dollsten Sachen erleben dürfen. Das mache ich. Und dann habe ich auf jeden Fall direkt ab Frist des Bewohners, der zu uns kommt, ist es jetzt Samstagmorgen, bin ich nicht am Arbeiten, dann mache ich das aber zum nächsten möglichen Werktag und es wird trotzdem rückwirkend gewährleistet. Das ist wichtig zu wissen, Spezifika. Genau. Und dann kann ich auch rückwirkend das Geld dafür bekommen. Aber wichtig ist, es muss gemeldet sein. Das ist also ein wichtiger Fakt, den du sonst hinten nochmal, den wir nochmal kurz besprechen können, aber den ich jetzt aber dazugeben mag, unbedingt. Jetzt aber gerne nochmal zu deiner Frage. Also, ich habe eine Rente zum Beispiel von 1.000 Euro. Das lässt sich natürlich super einfach für jeden Zuhörer auch rechnen, je nachdem, ich höre oft Podcasts im Auto, da bin ich immer ganz froh, wenn es nicht zu kompliziert ist. Tatsächlich. Genau. Und sagen wir, wir sind in Hamburg und wir zahlen 3.500 Euro für eine Pflegeeinrichtung, wenn es denn so viel wäre. Das heißt also, wir hätten noch Kosten, die übrig bleiben von 2.500 Euro, wenn ich die 1.000 Euro Rente abziehen würde. Jetzt ist natürlich die große Frage, habe ich noch Eigenkapital oder Erspartes oder habe ich noch vielleicht die teure Ming-Vase aus der Yang-Dynastie möglicherweise? Dann müsste die natürlich mit angegeben werden. Also in dem Moment, wenn ich sage, es ist nicht mehr möglich, aus eigenen Mitteln diese 2.500 Euro zu stemmen, nämlich dann, wenn ich unter Privatvermögen von 10.000 Euro Einzelperson liege, wichtig zu wissen, dann kommt das Sozialamt quasi auf mich zu, beziehungsweise ich stelle einen Antrag und dann kommt das Sozialamt auf mich zu, so rum ist es richtig, und gibt mir dann natürlich auch ein Portfolio, wo ich dann auch wirklich nachvollziehen muss, wo ist das Geld oder wo sind die möglicherweise die Einlagen noch. Und das ist auch insofern richtig, das wird 10 Jahre geprüft in der Regel, was ist in diesen letzten 10 Jahren passiert. Ich weiß, dass ich mir da vielleicht ein paar Menschen auf den Hals setze, die sagen, wie kann ich denn sagen, dass das korrekt ist? Das System, in dem wir leben, basiert darauf, dass es manche Menschen gibt, die die Möglichkeit hatten, etwas aufzubauen, manche Menschen, die die Möglichkeit eben nicht hatten. Das können wir jetzt gut oder schlecht finden, ich mag das nicht unbedingt debattieren. Wichtig ist aber, dass die Pflege am Ende des Tages gut ist. Und die Pflege ist genauso gut für dich, Christian, wie auch für Holger oder wie auch für mich, gleich gut und gleichwertig gut. Und vielleicht dürfen wir, auch wenn das ein kurzer Teaser und ein kurzer Schwenk ist, aber das auch einfach mal mit in die Mitte stellen und auch kurz mal dafür dankbar sein, dass die Pflege für jeden Menschen da einfach auch gleich gut sein darf. Und ich weiß auch, dass da andere Kritikerstimmen gibt, die sagen, naja, ab wann ist denn Pflege gut? Das ist natürlich auch sehr, sehr einzeln und individuell zu betrachten. Aber nochmal zurück auf die Frage, das hat sich jetzt eben mit angeboten, das war mir wichtig, das auch mal mitzuteilen. Genau, liegen wir dann bei diesen 2.500 Euro nach diesen 10.000 Euro, die dann eben gerade angekratzt werden oder wo wir dann quasi dran liegen, und dann würden die Anträge ausgefüllt werden seitens der Angehörigen oder der Bevollmächtigten oder möglicherweise des Betreuers. Also wir können ziemlich lange über dieses Gespräch sprechen, weil da kommt ziemlich viel aufeinander zu. Genau. Und wenn dann die Zahlen auch dem Sozialamt vorliegen, dann kann das Sozialamt auch erstmal wirklich final starten und schauen, okay, muss ich mich möglicherweise in ein Haus mit einschreiben? Ist da ein Haus vorhanden? Dann zahlen wir schon mal vor. Wenn das Haus verkauft wird, kriegt dann das Sozialamt als allererster das Geld. So muss es auch am Ende des Tages sein, ob wir das gut finden oder nicht. Und dann ist es entsprechend so, dass dann das Sozialamt quasi die Kosten übernehmen würde. Hat aber auch noch andere Spezifika, zum Beispiel, in welchem Pflegegrad bin ich denn? Gibt es auch andere Möglichkeiten, anstatt die vollstationäre Pflege? Und also sind viele Loops, die jetzt offen sind, das weiß ich, das ist mir durchaus bewusst. Und dann ist aber auch, und das ist jetzt wichtig für uns, denn wir stehen ja auch auf der Seite der Einrichtungen und der Unternehmen, das bringt natürlich keine Planungssicherheit. Das muss man alles quasi mit einkalkulieren. Darum ist das Risiko relativ hoch, denn bis der Bewohner bei uns ist und bis der Bewohner dann auch tatsächlich gepflegt werden kann und tatsächlich wir als Unternehmen dann auch das Geld bekommen, du sagtest eingangs 12 Monate, das dauert schon. Und jüngst bei Care for 9 habe ich gelesen, dass Einrichtungen so im Schnitt auf 100.000 Euro warten, die von den Sozialämtern noch offen stehen. Und manchmal ist es auch so, dass, und das ist super traurig, aber das ist tatsächlich die Realität, dass der Bewohner schon von seiner Vita quasi nicht mehr im Haus ist quasi und der Antrag aber trotzdem noch mehrere Monate läuft. Und das macht es dann manchmal echt auch kompliziert. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Darum ist es wichtig für alle Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, zügig dran zu sein, zügig Paragraph 18 SGB 12 zu nutzen. Da kann ich wirklich nur dran appellieren. Und die Bearbeitungszeit liegt, wir wissen das, am Personalmangel unter anderem. Dem sind wir eben ein Stück weit zum jetzigen Zeitpunkt ausgesetzt. Da können wir auch nochmal separat drüber sprechen. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, als Fact am Ende des Tages, wir haben die Möglichkeit der Pflege und jeder Mensch, der Pflege benötigt, zum jetzigen Zeitpunkt soll auch die Möglichkeit dafür haben. Ganz, ganz wertvoll und wichtig. Und selbst wenn ich sage, hey, ich muss jetzt auf den Staat zurückgreifen, in der Regel hat dieser Mensch, also die Generation, mit der wir jetzt arbeiten, gerade besonders auch ganz viel einbezahlt und darf das dann auch dafür nutzen. Also so ist das, so sehe ich das tatsächlich. Also man, das wäre da gerne Fragen zu stellen, aber das ist das, wie ich es tatsächlich auch sehe.
Samuel, du hast das wunderbar erklärt und du hast auch die Zahl von 100.000 Euro, die habe ich auch irgendwo im Internet gelesen, wo die Einrichtungen drauf warten. Du mit deiner Erfahrung in der Abrechnung, wenn man dort auch digitale Prozesse einführen würde, könnte das die ganze Sache nicht beschleunigen? Ich sage jetzt deshalb, weil die Bundesregierung ja die Digitalisierung der Verwaltung sich auf die Fahne im Pakt, im Koalitionsvertrag geschrieben hat. Dann wäre doch das auch ein sinnvoller Anfang.
Definitiv ja. Definitiv ja. Ich erlebe nur immer wieder, gerade wenn es dann um die Institutionen, zum Beispiel Hilfe zur Pflege geht, Sozialämter, da ist super viel los tatsächlich, gerade in dem Sektor. Und das umzusetzen, glaube ich, müsste man ein bisschen anders rangehen, gegebenenfalls. Ich bin aber absolut bei dir, wenn das umgesetzt werden würde, würde uns das auch als Pflegeheime massiv entlasten. Also bin ich absolut dabei. Und dann kommt noch ein wichtiger Faktor dazu. Der Mensch, der oft dann selber seine eigenen Dokumente nicht mehr verwalten kann, aufgrund dessen, dass er in der vollstationären Pflege ist, der braucht Unterstützung durch zum Beispiel einen Berufsbetreuer, wenn eben das eigene Kind oder der eigene Angehörige oder Nachbar oder wer auch immer eben sich nicht mehr darum kümmert. Das dürfen wir tatsächlich auch nicht außer Acht lassen. Es gibt auch sehr tolle, das möchte ich auch unbedingt sagen, sehr tolle und ambitionierte Menschen, die in der Hilfe zur Pflege arbeiten, also quasi in dem extra Abteil in dem Sozialamt. Und die machen einen ganz, ganz tollen Job und die warten wirklich darauf, dass sie die Daten kriegen. Also das finde ich genauso wie du, lieber Holger, super wichtig und vor allen Dingen in der aktuellen Zeit 2025 auch sehr, sehr passend, wenn wir das nach vorne kriegen dürften, könnten und umsetzen.
Ja, weil es wird immer geredet, aber jetzt für die Gesundheitswesen, Pflegereform, eine Expertenkommission soll bis Ende des Jahres Vorschläge erarbeiten. Es ist nicht 11:55, gerade was auch die Betriebe angeht, die ja verantwortlich sind für die Menschen, die pflegebedürftig sind. Wenn ich denen nicht helfe, die wirtschaftliche Situation zu verbessern, ein Punkt davon ist, dass Zahlungen schneller kommen wie nach einem Jahr oder länger, ja, dann weiß ich nicht, ob es nicht schon 11:50 ist, in meinen Augen.
Ja. Sehr spannend dazu, lieber Holger, die Sozialämter an sich, da hat ja auch der BPA ganz viel gemacht und hat gesagt, die können ja 75% schon mal vorfinanzieren. Das klingt toll, wenn ich mich aber, weil ich dieser Verwaltungsmensch bin, wenn ich jetzt auf der Seite sitze des Sozialamtes und ich finanziere einfach schon mal 75% vor, was keine unerhebliche Summe sein kann, schon im Einzelfall nicht, ja, und in der Masse dann boah, doch ganz schön ausarten könnte, ist das erstmal eine Frage, ob man das so umsetzen kann. Und dann nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt eine Mitarbeiter- oder Mitwirkungspflicht. Und der muss auch nachgegangen werden. Und dann kommen wir aber auch wieder etwas in Stolpern, denn nicht jeder Mensch, der in die Einrichtung kommt, hat jemanden, der sich um diesen Menschen kümmert. Natürlich kann ich sagen, ich mache per Eilverfahren, gehe ich an das Gericht und sage, ich benötige jetzt jemanden, der es macht. Nur seien wir ehrlich miteinander, schauen wir uns die Kreise an von den Betreuern, auch die sind oft überlastet, ja, und schauen wir, wie viele Menschen prozentual, also mir steht nicht keine Statistik vor, ich höre es nur, die sagen, yes, ich möchte Betreuer werden. Ja. Denn die Kalkulation, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber die Kalkulation für jemanden, der Betreuer wird, ist tatsächlich auch sehr, sehr interessant, inwieweit sich das am Ende des Tages auch lohnt. Da muss man ganz ehrlich sein, denn alle wir, auch die wir hier sitzen, machen unseren Job unter anderem dessen, dass wir unseren Standard oder das, was wir halt eben benötigen zum Leben, auch halten können. Und jeder von uns hat jedenfalls noch Kredite oder Ähnliches.
Ja. Ich finde es halt nur spannend, ne, weil letztendlich ist ja auch so, klar ist nicht jeder Bibliothekar, ne? Also ist jetzt nicht so, ich habe jetzt diesen Fall, Und jetzt kann ich natürlich alles nachweisen, ne, so, dann liegen, also ich kann das nur, ich weiß das nur bei meinen Eltern zum Beispiel, ne. Mein Vater, der wüsste alles, ne, der hat das alles, also, mein Opa war Ingenieur, so, ne, das hat er ein bisschen mitgenommen, ne, und bei dem ist alles super geordnet, ne, so, aber bei meiner Mutter nicht. Also meine Mutter, die Herausforderung hat, die Akten zusammenzusuchen, die überlässt das alles meinem Vater. Ja, so in dem Fall wäre das kein Problem. Aber wenn meine Mutter anfangen soll zu suchen, dann reichen 12 Monate nicht nur, damit sie die Sachen zugibt. Ja, so. Genau. Das ist schon so. Hast völlig recht. Ne, das ist, da beißt sich irgendwie die Katze selbst in den Schwanz, weil das einfach irgendwie ein Dilemma ist, was man schon irgendwie lösen sollte, ne?
Ja, darum finde ich das so wichtig, Holger, wie du das sagst, im Punkto Datenerhebung. Ich verstehe auch andere Menschen, die sagen, nein, ich will nicht, dass meine Daten erhoben werden. Ist auch nochmal ein anderes Gesprächsthema. An sich halte ich es persönlich für sinnvoll, wenn gewisse Daten erhoben sind, zum Beispiel auch dann am Ende des Tages, wenn wir die Daten brauchen, zum Beispiel für eine Antragstellung gegenüber dem Sozialamt, wenn die wichtigsten Basisdaten schon mal vorliegen. Wenn es diese Möglichkeit gibt, dann finde ich das wirklich, wirklich klasse. Denn es ist teilweise so, und wir sehen es ja auch, dass Unternehmen auch daran zum Beispiel Insolvenz gehen. Ne? Also ja. Das ist super schade.
Leider zu viele in den letzten Jahren, ja, wenn man das sich so beobachtet.
Es sind auch nicht immer schlechte Pflegebetriebe mit schlechten Mitarbeitern, die Insolvenz gehen. Das ist das Problem in meinen Augen. Ja. Wenn ich aus Sicht der Bewohner angucke, ich habe einige Insolvenzen in den letzten Jahrzehnten mitbekommen, auch von Kunden von mir. Ne? Und ich habe einmal von der Heimaufsicht einen Anruf gekriegt, musste innerhalb von 3 Tagen ein Haus schließen, Leute verlegen, was wegen Mängeln geschlossen war. Das waren wirklich aber Pflegemängel, nicht wirtschaftlich. Was ich für Probleme hatte, die Leute anders unterzubringen, überhaupt die 3 Tage die Leute zu versorgen, weil es Personal war, kein Gehalt gekriegt, weggelaufen. Ich kenne solche Situationen, wie schrecklich das auch für die Mitarbeiter ist. Und ich habe die Bewohner erlebt. Die eine Dame war über 90, hat geheult, sie will hier nicht weg, sie will hier sterben. Sie wäre schon 10 Jahre hier. Ne? Also das sind ja dann auch Schicksale, wenn die Häuser nicht von anderen übernommen werden. Was ja auch nicht immer der Fall ist.
Das ist vollkommen richtig, Holger, ja.
Das hat mich denn damals, das ist jetzt 16, 17 Jahre her etwa, sehr bewegt, ne?
Verständlicherweise, ja.
Ja, und letztendlich ist es ja so, wenn ich jetzt, also wenn das Sozialamt prüft das ja ab, und dann gibt's ja noch einen Anteil, der gedeckelt wurde mit von Karl Lauterbach, ne?
Ja.
Den Angehörige zahlen sollten. Ist das, also bin ich da auf dem richtigen Weg, oder ist es schon nicht mehr so?
Naja, soweit wie ich weiß, musst du über einen Jahres per Anno kommen von 100.000 Euro, ne? dass du quasi noch zu Christine beten wirst.
Und nur als direkter Angehörige, also Elternteil oder Kind.
Genau.
Wenn die Tochter mit einem Millionär verheiratet ist, der oder ein Bankdirektor, spielt keine Rolle, ihr persönliches Einkommen zählt.
Ja.
Und das ist bereinigt schon, die 100.000. Da sind schon Aufwendungen für Berufe und so weiter, die steuerlichen Pauschalen, die man dann auch noch draufrechnen kann aufs Geld, sodass die Angehörigen wirklich gar keine Angst haben müssen, dass sie ihre Eltern unterstützen, wenn sie die stationär unterbringen müssen.
Ja, das ist halt, also ich habe zum Beispiel mal erlebt, das fand ich hervorragend, also hatte ich wirklich Chapeau, da waren 4 Kinder und es gab eine Mutter, und oft sagt man ja, eine Mama kann 10 Kinder ernähren, aber 10 Kinder oft nicht eine Mama. Ja. Zumindest höre ich das aus dem Volksmund. Und diese 4 Menschen, die haben das klasse gelöst. Die hatten damals 300 Euro, die zugezahlt werden mussten. Später gab es eine PSV-Veränderung, da wurde es nochmal anders konzeptioniert, aber just in diesem Moment. Und die haben gemeinsam hinbekommen, diese 300 Euro selbst zu finanzieren. Und das fand ich einfach großartig. Ja, das fand ich einfach toll. Und das ist eine einzige Möglichkeit. Und natürlich gibt es auch die verschiedenen Spezifika im Individuum, die das nicht können. Das ist total in Ordnung. Aber ich fand es toll, dass diese 4 Menschen einfach gesagt haben, hey, der eine hat einen etwas besser dotierten Job, der hat ein bisschen mehr gezahlt. Die anderen haben dann entsprechend den Rest sich aufgeteilt, dann durch 3 entsprechend. Und ich fand das so, so klasse, wie auch einfach ein Familienzusammenhalt da stehen kann. Und das finde ich, toll. Aber ich weiß auch total, dass sich das nicht jeder erlauben kann. Das ist auch in Ordnung. Dafür gibt es Gott sei Dank dieses echt gute Sozialsystem, auch wenn es aktuell schwierig ist. Und ich verstehe das total. Aber trotzdem mag ich auch Danke dafür sagen, dass wir dieses System haben. Denn wenn immer noch, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall hätten, können wir den Notruf absetzen und es kommt jemand, der uns hilft. Also das ist lange nicht selbstverständlich. Auch wenn das jetzt vielleicht abrissenspezifisch etwas raus ist, Christian. Aber das war mir auch noch wichtig.
Nee, absolut. Das ist ja absolut richtig. Wir hatten das, Holger, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, als wir über die unterschiedlichen Systeme gesprochen haben. Also da haben wir mal Indien, China und so, ja, besprochen, weil Holger ja die Länder auch sehr lange und häufig bereist hat. Und da hat er einfach mal gesagt, okay, wie ist es denn in den Ländern? Und während der gesamten Folge dachte ich mir, wandere ich nicht hinaus. Ich bin eigentlich ganz froh, wo ich bin und so, ja. Und das gleiche Gefühl hatte ich irgendwo auch während Corona, ja, wo man sagt, okay, ich habe schon auch das Vertrauen, dass das hier irgendwie gut wird, ja. Mal die ganze Impfthematik hin oder her, ja, wie man dazu steht. Oder Masken aufziehen, Masken abziehen. Das will ich gar nicht thematisieren, sondern ich will einfach nur sagen, ich hatte einfach ein starkes Vertrauen in unser System, dass ich gesagt habe, okay, also wenn es ein Staat auf der Welt hinbekommt, ja, dann schaffen wir das in unserem Gesundheitssystem, ja. Und ob da unser damaliger Gesundheitsminister jetzt Millionen Masken da zu viel geordert hat und welche Verträge, das spielt ja da am Ende keine Rolle, weil sie wären am Ende da gewesen, wenn Corona noch weitergegangen wäre. Das dürfen wir auch nie vergessen, ja. Dass man in einer Situation Entscheidungen treffen musste. Und ich habe ja damals die Pflegeakademie geleitet und ich kann dir gar nicht sagen, wie schwierig das teilweise war, in solchen Situationen da mit zu so wenig Informationen von wirklich tragfähige Entscheidungen zu treffen. Und auch da war auch das, du musst ja für deine Mitarbeiter irgendwo eine Sicherheit bieten. Ja, so wie es jetzt eben auch ganz klar bei den Einrichtungen ist, die einfach wirtschaftlich so insofern aufgestellt sein müssen, dass sie auch bestimmte Schieflagen puffern können, liquiditätstechnisch. Ja, und wenn ich dann sehe, dass es 100.000 Euro in Außenstände nur, also das ist ja nur beim Sozialamt habe, ja, das heißt ja nicht, dass das genau die Summe der Außenstände ist, sondern das ist nur bei einer Stelle sozusagen. Ne, so, und da, also das ist sehe ich schon Wahnsinn, vor allem weil man noch, ich kann mich noch vor so 6-7 Jahren erinnern, als viele Pressemitteilungen rausgehen, was das für ein lukratives Geschäftsmodell ist, dann sind Investmentbanker in Ketten eingestiegen und haben da draus gezogen ohne Ende, ja, so. Und es ist schon Wahnsinn, was eigentlich alles bedacht werden muss, ja.
Ja.
Ein Milliardenmarkt, das Gesundheitswesen und die Pflege davon ein großer Teil.
Ja.
Wahnsinn. Ja, Samuel, was habe ich denn noch nicht gefragt, was aber wichtig ist, dass ein Angehöriger oder Pflegende hören müsste, wenn er sich mit dem Thema Abrechnung, Entgelte beschäftigt.
Total. Also ich mache nochmal drauf eingehen. Bitte haben Sie keine Angst, derjenige, welcher jetzt auch zuhört, nutzen Sie das. Wir haben in diesem Land die Möglichkeit, Anträge zu stellen auf Hilfe zur Pflege. Die sind dafür da, um sie zu nutzen. Also auch im Privaten. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Man muss sich damit nur mal auseinandersetzen. Auch pflegekassentechnisch. Es gibt auch von der Pflegekasse viele, viele Möglichkeiten, die Sie nutzen können. Damit muss man sich einfach auch mal auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht ein Thema ist, was ein bisschen trocken ist. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich das einfach mitgeben kann und dann auch Menschen dafür ein Stück weit mehr begeistern kann. Also es ist wirklich immer noch ein gutes System, wenn man sich wirklich mal die Muße macht, sich das anzuschauen. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben jemanden, der zum Beispiel in Sozialhilfe auch bewilligt bekommen. Dann gibt es, und das hatte der liebe Holger schon gesagt, in einer letzten Folgen, circa 130 Euro, das ist ein bisschen unterschiedlich, 130, 150, 160, jetzt ist das Bekleidungsgeld schon mit implementiert, als Barbetrag für den Bewohner, so nennt sich das häufig, was sie auch noch mit dazu kriegen, wenn sie Sozialhilfe beziehen. Ich weiß auch, dass der eine oder andere jetzt sagt, na, das ist ja super, dann kriegt die Person auch noch Geld dafür. Ich habe das ewig gespart. Ich mag diese Diskussion bitte nicht eröffnen an all diesem Punkt, sondern lass uns bitte in der Dankbarkeit sein, dass es so ist. Worauf ich hinaus möchte, auch das ist immer wieder spannend, Sozialhilfebescheide auf der einen Seite richtig zu lesen. Also die sind nicht einheitlich. Also ich mag auch mal für meine Branche sprechen, für die Kollegen in der Verwaltung. Diese Sozialhilfebescheide sind manchmal relativ schwierig, kompliziert zu lesen. Manchmal, auch das habe ich erlebt, ist da einfach eine Summe. Dann ist da eine Summe und dann musst du herausfinden, wie diese Summe sich denn zusammensetzt oder zusammenstellt. Und das ist auch am Ende des Tages teilweise schwierig für die Kollegen der Finanzbuchhaltung. Denn Verwaltung ist ein Teil davon. Die debitorische Abrechnung ist der nächste Teil. Entweder ist der mit angesiedelt oder ist outgesourced, je nachdem. Und danach kommt das die Finanzbuchhaltung und daraus kommt dann das offene Postmanagement, was genauso wichtig ist. Und wenn wir vielleicht auf das offene Postmanagement, wenn das für euch in Ordnung ist, auch mal reinschauen.
Ja.
Ja, das ist ja meistens auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also eines der Hand-on-Mentalities im offenen Postmanagement, was ich liebe zu nutzen, ist tatsächlich den Telefonhörer. Ich rufe an und sage, hallo Herr X, ich weiß, Sie sind 10.35 Uhr, vielleicht sind Sie gerade am Arbeiten. Ich würde gerne mit Ihnen einen Termin vereinbaren oder könnten Sie mich vielleicht morgen oder übermorgen zurückrufen? Haben Sie irgendwo eine zeitliche Kapazität? Also mache ich oft. Wenn ich dann niemanden an die Strippe kriege, spätestens am zweiten Mal, schreibe ich eine Mail. Klare Sache. Aber wie viele 100.000 Euro ich schon reingekriegt habe, einfach nur deshalb, weil Menschen wie ihr, wie ich, einfach auch mal was vergessen. Und gerade heutzutage ist der Leistungs... Ne, also, ich weiß nicht, wie es euch im Einzelnen geht. Ich bin Papa, ich bin in meiner Arbeit, ich bin Ehemann, ich habe meine Mama noch zu Hause, um die ich mich kümmere. Es gibt verschiedene Vereine, wo ich auch noch mit tätig bin. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, hey Samu, ein Podcast wäre irgendwie cool. Ne? Genau. Total gerne. Aber all das umfasst halt auch eine sehr, sehr gute Organisation und Struktur. Und gerade eine Organisation und Struktur zu haben, gerade in der Verwaltung, ist super, super wichtig. Und ich mag nochmal kurz daran appellieren, wenn ich sage, wow, wie kriege ich das denn organisiert und strukturiert? Manchmal auch sich wirklich nochmal zurückzunehmen und das Ganze von oben zu beschauen und sagen, okay, sind die Prozesse zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung gegenüber der Verwaltung Finanzbuchhaltung, gegenüber der Finanzbuchhaltung offen Postmanagement, sind die gut strukturiert? Mahnwesen daraus folgend, ist das gut strukturiert? Und da konnte ich also tatsächlich viele, viele Dinge schon erleben, wo ich einfach angerufen habe und habe gesagt, Frau Müller, die letzten beiden Monate sind gar nicht überwiesen worden, was ist denn da passiert? Und da kamen die spektakulärsten Antworten. Es gab natürlich auch Menschen, die gesagt haben, oh, habe ich wirklich vergessen, gar kein Problem. Es gab aber zum Beispiel auch Antworten, die gesagt haben, das ist aber komisch, wir haben doch ein Lastschriftverfahren bei Ihnen. Und jetzt wieder, Obacht, der Fehler liegt nicht immer nur an dem anderen. Der Fehler kann genauso auch an mir als Person liegen, als Anwender. Und dann habe ich das geschaut, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann tatsächlich, war ein Haken im Lastschrifteinzug weg. Dann habe ich den gesetzt und dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, mia culpa, tatsächlich ist mir das passiert, wie auch immer das passieren konnte. Ich weiß es nicht, kann es mir nicht begreifen, aber die Summe sind jetzt anstatt 2480 Euro eben die doppelte Anzahl der Summe. Und können Sie diese knapp 5000 Euro denn leisten? Und na klar, das Geld liegt sowieso auf dem Konto, zack. Konnte ich das Geld dann entsprechend auch direkt einziehen. So, und dann waren wir schon auf der sicheren Seite und waren wieder mit 4.960 Euro auf Null, konnten es ausbuchen und alles war wieder im grünen Bereich. Also das ist halt auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und ansonsten auch beim Thema Mahnwesen, was sich daraus dann ergibt, ganz, ganz wichtig, ich habe es oft gesagt schon, aber es ist so wertvoll, eine gute Wiedervorlage. Und ich mag dazu auch sagen, viele Menschen können es digital sehr gut. Es gibt aber auch Menschen, die es analog sehr gut können. Also da mag ich echt daran appellieren, wo kannst du oder können Sie am besten mitarbeiten? Wenn Sie eher digital da dran sind und Sie sagen, da bin ich total drinne, super. Es gibt aber auch einige Menschen, die haben es lange Zeit analog gemacht, gut gemacht. Und gerade im Punkt Mahnwesen ist es auch okay, meines Erachtens nach im Doing, wenn das Doing dann entsprechend darüber läuft und ich habe eine gute Wiedervorlage, wo ich immer wieder sehe, alles klar, der X sind schon wieder 14 Tage rum, da schreibe ich hin. ist für mich total in Ordnung. Also nur, weil es andere Möglichkeiten gibt, heißt es nicht, dass die Möglichkeiten, die gut bewährt sind, auch genutzt werden können, meines Erachtens nach. Am Ende des Tages muss natürlich trotzdem transparent sein. Selbstverständlich. Auch für die Herrschaften, die da am Ende des Tages stehen oder am Anfang, je nachdem, wie man es sehen möchte, vom Controlling. Und Controlling ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, auch wenn man das oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber daraus werden die Zahlen evaluiert, wo man dann auch wieder sagen kann, yes, hier stehen wir positiv, stehen wir negativ, woran liegt es? Und dann sind wir wieder im PCDA-Zyklus und dann schauen wir wieder nach, okay, was müssen wir im nächsten Monat gegebenenfalls anfassen und wo müssen wir gegebenenfalls die nächste Schraube auch wieder stellen?
Oh, vielen, vielen Dank. Da war jetzt wieder viel dabei, ne? Absolut viel dabei. Super, 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 super. Ein Punkt möchte ich erwähnen, weil der mir häufig in den Schulungen passiert. Wenn ich von Controlling spreche, schaltet viele aufgrund der wörtlichen Nähe zu Kontrollen, zu den Kontrollen, bei Controlling sofort sozusagen die Alarmglocken und ich habe immer den Impuls, ganz klar nochmal zu formulieren, Controlling ist nicht die Kontrolle, sondern ist das Planen. Ja, dass wir da bestimmte Sachen planen. Das ist mir immer wichtig. Ich glaube, ich habe das in dem Podcast auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also alle Hörer, die die Folge nicht zum ersten, oder eine Folge nicht zum ersten Mal hören, seht es mir nach, aber ich finde das immer wichtig, weil dieser Impuls sehr, sehr schnell kommt. Und gerade bei den meisten Teilnehmern in den Schulungen, die sagen so, ah, okay, ja, das hätte ich jetzt anders. Ne, ich wäre bei Kontrolle gewesen, so, absolut.
Das finde ich auch wertvoll. Das finde ich ganz, ganz wertvoll, dass du das nochmal mit reingibst. Denn ohne eine gute Planung kommen wir am Ende des Tages auf Erfolge oder Ergebnisse, wo wir sagen, wow, da wollen wir aber eigentlich am Ende des Tages nicht hin. Also bitte auch da, wenn das Controlling schreibt und ich fühle auch die Menschen da sehr, ne? Das Controlling fragt dann wieder irgend so eine Zahl ab. Ich weiß, dass das für denjenigen, welchen, der dann irgendwo in dem mittleren Prozess steht, nicht so richtig nachvollziehbar ist und denke, oh, was soll ich denn mit dieser Zahl? Für den Controller ist es aber am Ende des Tages wichtig, damit wieder gut geplant werden kann. Also ich kann nur daran appellieren, eine Frage kommt rein, auch vom Controlling, bitte eben kurz nachgucken, schauen, okay, kann ich es verstehen oder nicht? Oder wenn ich die Frage nicht verstehe, ist es auch okay, kurz zum Hörer greifen und sagen, hey, ich verstehe gar nicht die Frage. Ich habe das doch geliefert gegebenenfalls. Oder warum brauchst du das jetzt nochmal? Also auch gerne da wieder in die Kommunikation gehen und nicht sagen, oh, Controlling, oh, da packe ich mir vielleicht eine Fahne hinter und mache ich dann irgendwann, wenn ich Lust habe. Also bitte mach das bitte nicht und machen Sie das bitte nicht.
Na, absolut. Als letzten Satz dann nochmal zum Controlling. Wir haben hier jetzt die Einführung der neuen Personalbemessungsgrundlage. Dazu brauche ich ja die Planung, dazu brauche ich die Zahlen, welche Pflegegrade habe ich, wie viel Personal von welcher Qualifikation brauche ich. Und das ist immer das einzige Beispiel oder das, was ich immer rannehme, um Controlling zu erklären. Jetzt gerade, seit es die PBEM gibt, dass ich sage, Leute, wo wisst ihr her, was ihr für Personal in welchen Qualifikationen, wie viel Köpfe oder Stunden ihr braucht? Das kommt aus dem Controlling. Warum? Weil das Controlling sieht die Pflegegrade der Bewohner. Und wenn die sich ändern, ändert sich die PBEM. Also die Stellen, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da kommt denn das Verständnis relativ einfach hin, dass die sehen, aha.
Das ist vollkommen richtig. Also ich habe das letztes Jahr in der Roadshow von Medifox Dahn, da durfte ich auch Teilnehmer sein. Da hat das der wunderbare Michael Wipp wirklich toll erklärt nochmal. Genau, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch da, also die Menschen in der Pflege, in ihrem Fachspezifika, es gibt so viele tolle Menschen, wo man auch wirklich mal reinhören darf. Vielleicht ist es nicht immer die eigene Meinung, das ist super okay, aber wir leben immer davon, wenn wir die Meinung des anderen mal mitnehmen und die muss nicht unsere sein, aber daran können wir auch wachsen. So sehe ich das und das ist eines der Big Five for Life, wie ich mein Leben auch konstruiere.
Ja, vollkommen richtig. Absolut, absolut. Sag mal, wir sind wieder am Ende der Folge angekommen. Es ging wieder super, super schnell die Zeit rum. Und deshalb die gleiche Frage wie beim letzten Mal. Aber wir sind ja diesmal thematisch etwas spezifischer gewesen. Welche Frage habe ich nicht gestellt, die du aber hättest gern beantwortet bei dem Thema Entgelte?
Ja. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, du hast eine Frage nicht gestellt, was die Pflegekassen betrifft. Und zwar ist es so, dass wir auch den Paragraph 43b mit abrechnen können. Der Paragraph 43b, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der beinhaltet quasi die zusätzliche Aktivierung. Und ich mag unbedingt meine Fahne ganz hoch für die Kollegen halten, die den Paragraph 43b bespielen in den Einrichtungen. Paragraph 43b beschreibt quasi zu der sozialen Betreuung, die sowieso schon implementiert ist über die PSV, separat Menschen, die sich um die Bewohner kümmern. Wir können jetzt lange darüber sprechen, wie sich das integriert hat und was man da mal mit vorhatte. Das möchte ich aber just in diesem Moment nicht, sondern ich möchte über den Ist-Zustand sprechen. Der ist erstmal abrechnungsfähig. Wichtig auch darauf zu achten, wie der abrechnungsfähig ist, auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wichtig zu wissen. Steht auch meistens in der PSV nochmal mit drin, wird nochmal darauf hingewiesen. Manchmal ist es so, wenn der Bewohner kommt, dürfen wir es nicht abrechnen. Selbst wenn er wegen am zweiten Werktag des Monats kommt oder am 2. Juli kommt, dürfen wir in dem Monat nicht berechnen. Aber wenn der Bewohner uns dann verlässt, also wenn der Bewohner dann tatsächlich verstirbt, in dem Monat dürfen wir nochmal abrechnen, auch wenn er am 1. verstirbt. Das ist nochmal ein wichtiges Spezifika für die Abrechnung auf der einen Seite. Und jetzt mag ich nochmal dazu sagen, die Menschen, die nach § 43 eingestellt sind, als Alltagsbegleiter, die singen und klatschen nicht nur mit den Menschen. Ich möchte da unbedingt diese Lanze brechen. Das sind so, so fabelhafte Menschen, die mit so viel Herz da dran gehen. Also wenn mehr Menschen so viel Herz hätten wie diese Menschen, die § 43b betreuen, wäre die Welt echt noch ein Stück besser. Ja. Ich habe so oft erlebt, wie Menschen gesagt haben, ich habe eigentlich 14:45, ich habe eigentlich Feierabend, aber die Frau X braucht mich jetzt gerade und dann sind sie einfach bis 15 Uhr geblieben. Über mehr Arbeitsstunden in der Pflege, glaube ich, schneide ich das Thema besser nicht an. Aber kurzum, diese Menschen machen so eine wundervolle Arbeit und ich bitte auch die ganzen Kollegen, die eben nicht in diesem Sektor arbeiten, also die dann in der Küche arbeiten, in der Pflege arbeiten, bitte auch diese Menschen immer wirklich mit Hochachtung und Respekt zu sehen und auch mit diesen Kollegen entsprechend so umzugehen. Denn auch diese Kollegen sind erstens absolut ein Teil unseres Teams und machen zweitens eine genauso wunderbare Arbeit wie jede andere Fachexpertise. Danke, dass ich diese Zeit noch dafür nutzen durfte, das zu sagen. Das war tatsächlich ganz, ganz wichtig.
Du hast mir auch Monster gesprochen, Samuel.
Von Herzen gerne. Danke, Holger.
Das ist super, dass du das sagst, weil wir haben dazu explizit, weil wir genau das genau so sehen, ja auch schon eine Folge nur für die Betreuungskräfte gemacht. Ne? Das haben wir letztes Jahr oder im Januar, Holger, glaube ich, hatten wir gesagt, oh, wir brauchen unbedingt mal eine Folge, die wir jetzt nur für die Betreuungskräfte, den Betreuungskräften widmen, weil die sonst immer zu kurz kommen, in so vielen Sachen einfach zu kurz kommen. Und deswegen super, dass du den 43er noch angesprochen hast. Mega Hammer, mega Hammer. So, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, boah, das war alles so nachvollziehbar und cool. Ich mag das eigentlich noch irgendwie, noch viel mehr Menschen in meiner Einrichtung, ja, meinen Kollegen, die sollen zu einer Schulung kommen, ja. Wir haben sowieso Schulungen zu machen, der MDK fordert die ja von uns, ja. Dann können wir die auch mal nicht mit Expertenstandards wie jedes Jahr füllen, sondern wir füllen die mal mit Sachen, wo wir vielleicht die Verwaltung mit reinnehmen können. Ja, wie können denn die Hörer mit dir in Kontakt kommen?
Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Das ist ganz, ganz fabelhaft, diese Frage. Also zum jetzigen Zeitpunkt gerne über Instagram. Da bin ich sehr, sehr aktiv. Da durfte ich auch letztens schon mal in einem anderen Podcast mit dabei sein. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit. Alternativ auch gerne über Facebook oder natürlich auch die Hörer, das habt ihr mir angeboten im Vorfeld, dafür bin ich auch sehr dankbar, auch gerne über Christian, Karl oder über Holger oben entsprechend, wenn die Möglichkeit besteht, gerne auch über die beiden wunderbaren Kollegen.
Wir leisten das
also super weiter. Genau, den Kanal verlinke ich unten in die Shownotes, unsere E-Mail-Adresse. Also wenn ihr da Fragen habt oder Buchungsanfragen habt, dann schickt uns die gerne zu und wir leiten die dann ASAP weiter. Samuel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder ein Fest, die Folge mit dir zu machen und inhaltlich habe ich sehr, sehr viel dazugelernt. Ja, sehr, sehr viel. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, ich möchte es nochmal sagen, für mich war es nicht kompliziert, das ist eine komplexe Thematik, das müssen wir einfach so sagen und das werden wir aber auch nicht lösen können, ja, sondern wir können es nur vermitteln, wir können das wirren sozusagen mit unserem Podcast. Und dafür haben wir heute gesorgt zu einem großen Teil. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Danke für deine Zeit, Samuel. Auch für mich war das sehr spannend und sehr fachlich fundiert. Das hätten wir beide so nicht für unsere Hörer leisten können.
Aber das ist doch ganz fabelhaft. Das ist doch fabelhaft, lieber Holger, lieber Christian, das ist doch fabelhaft, dass wir jeder unsere Facette bespielen und dass wir schon so lange auch dort in dieser Facette sind und trotzdem diesen Weitblick mitnehmen. Und vor allen Dingen mag ich von dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch sagen, dass ihr auch sämtlichen, nennen wir es mal beim Wort Shitstorm, den ihr manchmal ausgeliefert seid, trotz all dem sagt, ich stehe wieder auf und ich mache dafür weiter, um dann auch einfach mehr Resonanz von den Menschen, auch in der Bevölkerung, von den Menschen, der Mitarbeitenden in der Pflege zu bekommen, sodass wir versuchen, mit genau diesen wunderbaren Projekten, die ihr ins Leben gerufen habt, weil ihr eine Entscheidung getroffen habt, und ich bin immer super dankbar für Menschen, die Entscheidungen treffen, da einfach auch einen Mehrwert zu bieten. Danke für euch und ich freue mich sehr auf alle weiteren Podcast-Folgen, die bestimmt noch ganz, ganz viel Mehrwert auch für mich mitbringen.
Dankeschön, Saf.
Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, vielen Dank auch an alle Hörer, die bis hierhin zugehört haben. Bis nächste Woche Freitag, 9 Uhr, wie ihr es gewohnt seid.
Ciao, ciao, ciao. Bleibt gesund.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören!